Seit dem 20. Januar sitzt ja mit Donald Trump im Weißen Haus ein Mann an den Hebeln der Macht, wie wir ihn uns kaum populistischer vorstellen können. Dass das vielen jenseits und diesseits des Atlantik große Sorgen bereitet, verwundert nicht. Und da hilft es auch nicht viel weiter, dass er ja bei seiner Vereidigung zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten seinen Schwur mit der linken Hand auf gleich zwei Bibeln abgelegt hat. Ja, Trump sieht sich selbst als gottgläubigen Christen. Gleichzeitig sagt er America first, will sein Land wieder groß machen und verweigert Muslimen die Einreise in die USA. Wie geht das zusammen? Nationaler Egoismus und christlicher Anspruch. Das wollen wir besprechen und zwar mit dem Politikwissenschaftler und katholischen Publizisten Dr. Andreas Püttmann. Einen schönen guten Tag, Herr Püttmann.
Guten Tag, Frau Renegita.
Der Blick in die Bibel, der liefert ja eigentlich Klartext dazu, wie Christen sich ihren Herrschern gegenüber verhalten sollen. In den Paulusbriefen zum Beispiel heißt es, jeder leiste den Trägern der staatlichen Gewalt den schuldigen Gehorsam. Noch bekannter sicher das Jesuswort aus dem Matthäusevangelium, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Was bedeutet das, wenn wir jetzt zu Trump zurückkehren? Müssen wir den einfach so hinnehmen, wie er ist?
Ja, man muss schon diese beiden Bibelworte noch um ein drittes ergänzen, um das magische Dreieck der christlichen Staatslehre zu haben, nämlich man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen aus der Apostelgeschichte. Das balanciert sozusagen Römer 13 etwas aus und die Synthese ist dann die Zinsgroschengeschichte, wo es aber auch nicht nur heißt, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist, sondern in einem klimaktischen Parallelismus sagt man auch, aber auch Gott, was Gottes ist. Darauf kann man auch die Betonung setzen. Römer 13 fordert aber auch an sich nicht den totalen Gehorsam, denn es werden zwei Begründungen für die grundsätzliche Gehorsamspflicht gegeben, dass die Obrigkeit von Gott verordnet sei. Damit ist sie aber auch nur eine abgeleitete Größe. Das heißt, in dem Moment, wo sie sich selbst totalisiert, entfallen die Bedingungen. Und die zweite Funktion ist die Belobigung der Guten und die Bestrafung der Bösen. Da haben Exegeten ein Gefälle zum Rechtsstaat hingesehen. Und was ist aber jetzt, wenn die staatliche Gewalt die Bösen belobigt und die Guten bestraft? Also wir haben hier sozusagen kein Rezeptbuch aus der Bibel. Wir können nur sagen, Macht ist nicht an sich böse, sie ist nicht an sich anrüchig, sondern sie dient dazu, die erbsündige Menschennatur in Schach zu halten. Und dabei sind auch randständige Ungerechtigkeiten der Staatsgewalt hinzunehmen. Wir haben dann allerdings das Risiko, dass das Böse sich auch selbst als Macht etablieren kann. Und dagegen gibt es die verfassungsgemäße Machtteilung, ja, Gewaltenteilung, kritische Öffentlichkeit. Und beides ist in den USA, um jetzt auf Trump zu kommen, ja noch intakt. Es hat gerade eben ein Gericht seine Entscheidung, keine Muslime ins Land zu lassen, zumindest für diejenigen, die ein Visum haben, gecancelt. Und wir haben also auch im Unterschied zu Polen, wo das Verfassungsgericht lahmgelegt worden ist, weitgehend von der rechtspopulistischen Regierung und auch die freien Medien beeinträchtigt wurden, haben wir in den USA auch noch freie Medien. Insofern ist Trump als Obrigkeit erstmal zu akzeptieren.
Aber er hat sich ja jetzt doch schon einiges geleistet. Also dieses Einreiseverbot für die Muslime ist ja eigentlich wirklich nur der letzte Coup in einer langen Reihe von Dingen. Und das, obwohl er ja wirklich gerade mal 10 Tage an der Macht ist.
Das stimmt. Die Respektierung von Trump als Träger der Obrigkeit bedeutet natürlich auch nicht, dass Christen jetzt nun brav und treu alles hinzunehmen haben. Gehorsam heißt hier nicht Kritiklosigkeit, sondern Kritiklosigkeit ist sozusagen ein Verstoß gegen den mündigen, loyalen Staatsbürger geradezu, wenn man daran denkt, dass Trump Behinderte nachgeäfft hat, dass er zum Hass aufgestachelt hat, sowohl gegen seine Mitbewerberinnen als auch gegen bestimmte Personengruppen, dass er pausenlos gelogen hat, dass er Amt, Familie und Geschäft miteinander vermischt oder nicht unzureichend trennt, dass er jetzt eine ganze Weltreligion diskriminiert, ja, und selbst untadelige Leute, die über ein Visum verfügen und über entsprechende Kontakte in den USA, dann seine Personalpolitik, also dass er sich einen ganz schlimmen Hetzer Bannon ins Weiße Haus geholt hat und dass er dann auch noch sagt, naja, Folter, das funktioniert doch. Also der blanke ethische Nihilismus, dann kann man natürlich nur sagen, dagegen muss man als Christ Sturm laufen. Allerdings, solange die Gerichte und die kritische Medienöffentlichkeit funktionieren, muss sich das im legalen Rahmen bewegen. Insofern sehe ich bis jetzt noch nicht den zivilen Ungehorsam gefordert.
Kritiker sagen ja, dass mit Trump die Fratze des Kapitalismus offensichtbar an die Spitze eines westlichen Landes getreten ist, zum ersten Mal so richtig. Und manche sehen darin sogar das Hauptproblem an Trump. Teilen Sie diese Meinung?
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass der Kapitalismus nicht mal das Hauptproblem ist, sondern das Hauptproblem ist ein mangelndes Verständnis für die Menschenwürde und die daraus folgenden Freiheitsrechte. Und wir haben hier in der Tat aber auch ein weltweites Problem. Ja, vielleicht sollte man das auch nochmal sagen, dass Trump eher ein Symptom ist, nicht nur für entfesselten Kapitalismus, das wird man dann noch sehen. Im Moment macht er sich ja sehr zum Fürsprecher der kleinen Leute. Aber wahrscheinlich werden die damit ziemlich an der Nase herumgeführt von seinen Milliardären. Sondern wir haben einen weltweiten Trend zur autoritären Herrschaft, zu einer gewissen Abkehr von der Demokratie und auch zur Verrohung unserer Kommunikation. Und da ist er gewissermaßen das hervorstechendste Beispiel. Und das hat wiederum drei Facetten, nämlich die Vereinfachung und Emotionalisierung, wo mit Sicherheit auch unsere Internetkommunikation prägend war. Dann die Verstärkung der Gesinnungsegozentrik und die Radikalisierung. Das Internet ist schon auch eine Radikalisierungsmaschine. Da radikalisieren sie nicht nur Muslime zu Islamisten, sondern auch ganz normale Einheimische durch die Echoräume und Filterblasen des Netzes. Und auch symptomatisch für den Narzissmus und Egoismus, der das Interesse höher stellt als Recht und Moral. Das ist sozusagen, Trump ist der Inbegriff dieser dreifachen Symptomatik.
Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie sehen noch nicht den Punkt gekommen, wo wir alle zu zivilem Ungehorsam aufgerufen wären. Was kann denn jeder Einzelne in dieser Situation tun, weil er wirklich große Sorge hat?
Zunächst mal kann er wählen. Wir stehen ja hier in Deutschland vor einem Superwahljahr und er kann gemäßigte Parteien wählen. Die Kirche wird sicherlich keine Vorschriften machen, wie das manchmal früher war, welche Partei konkret man zu wählen habe. Aber eins kann die Kirche schon, und das ist nicht mit Parteipolitisierung zu verwechseln, wie das einige rechte Christen zum Beispiel auch unseren Bischöfen vorwerfen, sondern das ist die Frage, wenn ethische Grundlinien überschritten werden, die etwa die Grundrechte der Person betreffen, dann ist schon klar, dass bestimmte Parteien ausscheiden. Und also die Wahl gemäßigter Parteien ist das Erste. Man darf das Feld nicht den viel eifrigeren Radikalen überlassen. Dann kann man sich engagieren in Parteien und Verbänden und Initiativen, je nach Kompetenz und nach Zeitmöglichkeiten und auch in den sozialen Netzwerken, die ja zum Tummelplatz der Radikalen geworden sind, insbesondere der Rechtsradikalen. Dann ganz wichtig, sich zu informieren und zu bilden, damit man im Alltag wirklich Rede und Antwort stehen kann. Mhm. Denn letzten Endes ist die Alltagskommunikation entscheidend für die Bildung der öffentlichen Meinung. Und im Notfall dann halt auch demonstrieren. Das ist ein breites Spektrum an Möglichkeiten, was der Bürger hat.
Nicht für sich allein, sondern als Oberhaupt der katholischen Christenheit und zugleich als Staatsmann an der Spitze des Vatikan muss sich Papst Franziskus jetzt gegenüber Trump positionieren. Darüber sprechen wir gleich weiter mit Andreas Püttmann.